Interimsmanager. Was ist ein Interimsmanager?
Dauerwerbesendung.
Und wer kann uns das besser erklären als der Interimsmanager Uwe Rambor? Lieber Uwe, schön, dass du da bist, hier in unserem virtuellen Studio. Und was macht ein Interimsmanager? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, guten Morgen, Uli. Und erstmal danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, Interimsmanager. Ehrlich gesagt, ich wusste das früher auch nicht. Ich habe den Beruf schon ausgeübt, bevor ich den Namen dafür kannte. Ein Interimsmanager ist ein Manager auf Zeit. Heute sagt man oft Zeitarbeitskraft, die gibt's auch, die spielen allerdings auf einer anderen Ebene, das sind meistens Fachkräfte, aber in Unternehmen auf erster oder zweiter Ebene, wenn die für bestimmte Zeiten, also Projekte oder Vakanzüberbrückungen, Manager brauchen, dann sind es Interimsmanager.
Da hätte ich mal eine Frage zu, Wenn ich jetzt, also Manager hört sich ja immer an, als wenn das in der Hierarchie ganz oben irgendwo angesiedelt ist.
Das ist in dem Fall auch so. Ja. Typischerweise ist ein Interimsmanager ein Vorstand oder Geschäftsführer auf Zeit oder zumindest ein Hauptabteilungsleiter, also Vertriebsleiter, Marketingchef, Finanzchef oder Produktionsleiter auf Zeit.
Okay, jetzt also, nur damit ich das verstehe. Wenn du einen normalen Job hast, dann haben ja viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die haben eine gewisse Einarbeitungszeit, Probezeit, ja, und also es ist nicht die Probezeit, aber es ist eine Einarbeitungszeit, vielleicht von 1, 2, 3, 4 Monaten. Und wie ist das beim Interimsmanager? Hat er auch so eine lange Einarbeitungszeit?
Nein, das wäre kontraproduktiv. In der Regel ist es so, wenn man sich einen Interimsmanager holt, dann brennt es irgendwo. Ja, das kann eine ganz akute Krise sein, dass ein Unternehmen wirklich von einer Insolvenz oder ähnliche Akutkrise betroffen ist oder es muss ganz schnell irgendwas verbessert werden oder erledigt werden und da hat man nicht sehr viel Zeit. Bei einem Festangestellten, da spricht man immer von der 100-Tage-Frist, das hat man sich so ein bisschen von US-Präsidenten abgeguckt, die kriegen 100 Tage Schonzeit, das sind also rund 3 Monate zum Einarbeiten. Bei einem Interimsmanager muss das wesentlich schneller gehen. Das geht innerhalb von einer Woche oder zwei maximal. Ja. Damit die das können, müssen die natürlich sehr viel Erfahrung haben. Einmal als Manager, als Führungskraft überhaupt und zweitens natürlich Branchenerfahrung. Ja. Das heißt, wenn du ein Automobilhersteller bist, dann holst du dir keinen Interimmanager, der bisher in der Pharmazie tätig war. Und wenn du ein Einzelhandelsunternehmen bist, dann holst du dir keinen Interimsmanager, der im Spritzgussgewerbe bisher Erfahrungen hatte, sondern natürlich einen, der Ahnung hat von dem speziellen Gewerbe und von der Aufgabe. Die Aufgaben sind dann Restrukturierung zum Beispiel oder Vertriebsoptimierung oder Finanzen in Ordnung zu bringen oder ein Werk auf- oder abzubauen. Die sind also meistens sehr klar definiert und eng umrissen und dafür holt man sich dann den jeweiligen Fachmann.
Und wenn du was restrukturierst oder die Finanzen auf die Reihe bringst bei einem Unternehmen, läufst du dann immer offene Türen ein oder gibt es da auch Widerstände?
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Derjenige, der dich ins Unternehmen holt, bei dem rennst du natürlich offene Türen ein. Das kann zum Beispiel der Inhaber sein, das kann die Bank sein, ja, die Angst hat, dass sie ihre Kredite nicht zurückkriegt, weil das Unternehmen in Schieflage liegt. Das kann aber auch ein Vorstand oder ein Geschäftsführer sein. Es kann dann durchaus sein, dass man vor Ort trotzdem auf Widerstände trifft, weil sich vielleicht andere übergangen fühlen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Unternehmen holt sich einen Vertriebsleiter, der soll jetzt das internationale Geschäft aufbauen. Beim Außendienst waren einige sehr gute Verkäufer und die hatten sich erhofft, dass die vielleicht mal die Chance kriegen, aufzusteigen und so ein tolles Projekt zu machen. Und die sind jetzt nicht zum Zuge gekommen. Da kann es Widerstände geben. Ja. Oder aber der Inhaber, ein Private Equity Unternehmen, hat ein Unternehmen gekauft, sieht, das funktioniert nicht richtig. Und setzt jetzt einen Interimsmanager ein, da kann natürlich gut sein, dass der aktuelle Geschäftsführer gekränkt ist, weil er da jemanden vor der Nase hat oder einen Aufpasser zur Seite gestellt kriegt, je nachdem, wie das wahrgenommen wird. Also das ist nicht immer so geradlinig, aber es gibt natürlich auch durchaus die Fälle, da sind die Leute dankbar und sagen, na endlich haben wir jemanden, der uns da hilft, wir gehen schon unter in Arbeit oder wir wussten nicht, wie das und das geht. Du hast die ganze Bandbreite des menschlichen Verhaltens.
Und als Interimsmanager könnte ich mir vorstellen, weil du von extern kommst, dass du auch in keinerlei Seilschaften in der Firma involviert bist und dann vielleicht auch von außen da mal drauf blickst und sagst, liebe Leute, das habt ihr vielleicht in der Vergangenheit nicht so optimal gemacht.
Das ist ein großes, wichtiges, eine große, wichtige Erkenntnis, weil einer der Vorteile für das Unternehmen, das eben externe Interimsmanager haben, ist, dass die eben nicht in Seilschaften sind und keine politische Agenda haben. Ja? Die sagen dir die Wahrheit, auch wenn das vielleicht eine Wahrheit ist, die man nicht immer hören will, aber hören muss. Ja? Ja, du lächelst, ich auch. Manchmal bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dann frage ich den Kunden, lieber Herr Kunde, möchten Sie die Wahrheit wissen oder möchten Sie eine diplomatische Antwort haben? Weil manchmal tut die Wahrheit weh. Und ich habe schon Leute gehabt, die sagen, ah, Rembo, es war gut, dass Sie mir das gesagt haben, aber ey, das wollte ich gar nicht wissen. Jetzt habe ich 5 Baustellen mehr. Ja. Aber dazu sind Interimsmanager da, die dann einfach ganz ehrlich sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt und was getan werden muss und die auch Themen ansprechen, die festangestellte Mitarbeiter vielleicht aus den verschiedensten Gründen nicht ansprechen können oder mögen, entweder weil sie es nicht sehen, Betriebsblindheit und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Es ist einfach so, wenn du lange Zeit in einer Organisation drin bist, da hast du eine andere Wahrnehmung oder man möchte es auch nicht ansprechen, weil man fürchtet, man macht sich vielleicht unbeliebt. Weil man vielleicht fürchtet, man hat eine neue, nicht konforme Meinung zu bestimmten Themen. Da tut sich natürlich ein Externer leichter. Ja? Erstens mal, der kann nicht gefeuert werden, weil da steht es gar nicht auf der Payroll. Und zweitens, der wird genau dafür bezahlt, dass er eben manche Themen anspricht und aus dem Untergrund an die Oberfläche holt.
Also es gibt bestimmte Situationen, in denen du dich nicht sehr beliebt machst.
Na klar, die gibt's. Also ich denke an ein jüngstes Beispiel. Großer Pharmakonzern hat ein anderes Pharmaunternehmen gekauft mit 14 Standorten. Darunter waren drei, die waren defizitär. Zwei davon mussten geschlossen werden. Diese Aufgabe fiel an mich. So, jetzt hast du da einen Standort, musst 600 Mitarbeiter abbauen und einen Standort schließen. Egal wie gut du bist und wie schön du das zu versuchen machst, da gewinnst du nie einen Beliebtheitswettbewerb bei sowas. Aber es muss natürlich auch gemacht werden. Und dann kann man sich nur vornehmen, dass man es so anständig und so würdevoll macht, wie das eben möglich ist unter den Umständen. Aber da gewinnst du natürlich keine Medaille dafür.
Keine Sympathiemedaille. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Wohl des Unternehmens irgendwo auch im Vordergrund steht, weil wenn du zwei Filialen geschlossen hast oder Niederlassungen geschlossen hast, dann ja, dann können die anderen aber besser überleben.
Ja, das ist ein bisschen wie beim Arzt, ja. Manchmal muss der dem Patienten vielleicht ein Bein amputieren oder einen Arm, aber der Patient ist noch am Leben, ja. Der freut sich nicht über den verlorenen Arm, aber hoffentlich freut er sich dann noch, dass er am Leben ist. Und im unternehmerischen Alltag ist es leider genauso. Man kann vieles reparieren, manches nicht, ja. Wenn zum Beispiel ein Markt wegbricht, ja, weil eben keiner mehr Pferdepeitschen und Kutschräder kauft, weil jeder Auto fährt, dann kannst du da nichts mehr machen. Dann musst du dein Geschäftsmodell ändern. Ja. Oder wenn der Wettbewerb so groß ist, dass die innerdeutschen Produkte nicht mehr abgesetzt werden, weil das Produkt aus dem Ausland viel billiger gekauft wird, da kannst du noch so tolle Qualität herstellen, wenn der Markt nicht mehr da ist. Dann kannst du nicht auf die Bank gehen und sagen, gib mir einen Kredit, damit ich Leute bezahlen kann, die ein Produkt herstellen, die mir keiner mehr abkauft. Ist leider
Oder
so.
jetzt halt, wenn wir uns den Ukraine-Krieg anschauen, dann das sind ja auch Lieferketten weggefallen und durch Sanktionen. Und jetzt muss man schauen, wo man die irgendwo anders herbekommt. Da kann ich nicht sagen, sorry, tut mir leid, wir bekommen die Produkte nicht mehr, die wir benötigen. Wir müssen jetzt mal flexibel sein. Und da hilfst du hoffentlich, ja.
Ja. Also das Thema Lieferketten war ja noch nie so aktuell und in so vieler Munde wie in den letzten Jahren, hat mit Corona angefangen. Ne? Da gibt es ja auch betriebswirtschaftliche Wellen oder Moden. Ja? Es gab eine Zeit, da hat man alles outgesourced, was möglich war. Ja? Da ist dein Marketing an eine Agentur gegeben, du hast deine Produktion nach China gegeben, du hast deine Printsachen nach Belgien und Spanien gegeben, weil sie da billiger waren. Das mag eine Zeit lang funktionieren, hat Vorteile, aber wenn halt zum Beispiel Lieferketten unterbrochen werden durch Corona oder den Suezkanalstau, wo da ein Schiff quer lag, heute noch nicht aufgelöst, der Stau übrigens. Sowas dauert mitunter Jahre. Oder jetzt die Ukraine-Krise. Dann kann sich das schnell umkehren und dann stellst du fest, dass es vielleicht teurer wird, jetzt die Ware über Umwege irgendwo anders zu sourcen und herbeizubringen, als hättest du sie gleich im Inland bestellt oder near gesourced, ja auch so ein neumodischer Ausdruck. Dann kommt noch dazu, man ist sich jetzt bewusster der ganzen Thematik um den Carbon Footprint. Ja. Muss es wirklich sein, dass ich meine Kunststoffteile aus China und die Mandarinen aus Argentinien importiere und um die halbe Welt fahre? Oder ist es vielleicht gescheiter, ein bisschen mehr dafür bezahlen, europäische Arbeitsplätze zu erhalten und die Umwelt zu schonen, indem ich halt nicht das Ding dreimal um den Erdball fahre? Also die Thematik Logistik und Lieferkette, Supply Chain ist eine ganz brandheiße und aktuelle. Und dafür gibt es auch Interimsmanager. In dem Fall ist das nicht meine persönliche Kompetenz, aber ich kenne da ein paar verdammt gute Leute, die können bei solchen Situationen helfen.
Was ist deine Kompetenz? In welchen Bereichen bist du angesiedelt?
Ich habe zwei Kernkompetenzen. Das eine ist das Thema Restrukturierung. Also immer dann, wenn etwas, sage ich mal, neu eingenordet werden muss oder optimiert werden muss, neu strukturiert werden muss. Da ist es mir übrigens wichtig, das Wort mal zu definieren, weil ganz oft wird Restrukturierung immer mit Krise gleichgesetzt und der Restrukturierer kommt, das kostet Arbeitsplätze. Das ist eigentlich ein Schmarren, weil meistens ist das Gegenteil der Fall. Du kannst die Leute gar nicht abbauen, weil die sich ja auskennen, ja. Kein Mensch holt einen rein in eine Firma, um die besser zu machen und gleichzeitig alle Leute rauszuschmeißen oder die Hälfte. Das kommt mal vor, ist aber bei weitem nicht die Regel. Meine zweite Kernkompetenz ist alles, was um das Thema Vertrieb sich dreht. Also Vertriebsorganisationen aufbauen, Vertriebsorganisationen zu optimieren, neue Märkte geografisch oder Absatzkanäle zu erschließen. Das sind eigentlich meine beiden Kernkompetenzen. Ja. Andere Kernkompetenzen, typische sind, wenn jemand ein guter Finanzer ist, ein Chief Financial Officer, das ist eine Interim-Disziplin, Produktion ist eine, Supply Chain ist eine, IT ist eine, Personal ist eine, das sind so die großen Themenblöcke, für die man auch oft Interimsmanager engagiert.
Also Umstrukturierung muss nicht gleich Entlassung bedeuten, sondern vielleicht auch eine Prozessoptimierung. Oder dass man vielleicht in Teams besser zusammenarbeitet. Also beim Arzt würdest du sagen, interdisziplinäre Zusammenarbeit, ne? Bei den medizinischen Fachbereichen. Und dann kann natürlich effektiver oder auch effizienter gearbeitet werden, möglicherweise. Und ja, spannende Geschichte, spannende Geschichte. Wie lange bist du denn in so einem Unternehmen in der Regel, wenn man das sagen kann? Das kommt natürlich immer auf die Aufgabenstellung an, ganz klar.
Ja, also unser Branchenverband sagt, durchschnittlich ist ein Interimsmanager so 6 bis 9 Monate drin. Ich hatte schon Mandate, die waren nach 3 Monaten zu Ende, weil entweder nichts zu retten war und der Laden tatsächlich in die Insolvenz geriet oder weil die Hausaufgabe erledigt wurde. Manchmal geht es auch ganz schnell. Ich hatte aber auch selber schon Mandate, die sind über 2 Jahre gelaufen. Und ich habe einen Kollegen, der ist da sage und schreibe seit 8 Jahren im Unternehmen, bei einer großen Werft, hat viel zu tun, ist er seit 8 Jahren auch als Interimsmanager tätig. Der zählt also schon fast zum Inventar.
Scheinselbstständig. Ja. Wenn du Interimsmanager bist und du arbeitest du dann remote oder gehst du dann vor Ort? Oder ist das nur sowohl als auch?
Also ich persönlich bin am liebsten vor Ort. Das hat mehrere Gründe. Erstens mal, wenn man als Interimsmanager kommt, du musst ja Vertrauen aufbauen, die Leute kennenlernen, Beziehungen pflegen. Das kann man nicht remoten. Ja. Alles, was mit Menschen zu tun hat, wo du kommunizieren musst und Führungsarbeit leisten musst, ist in meinen Augen ein Vollkontaktsport. Ja. Du kannst dann vielleicht nach einer gewissen Zeit, wenn es sich mal eingespalt hat, sagen, okay, nächste Woche bin ich mal zu Hause und dann machst du was über Telefon und Teams. Aber im Großen und Ganzen musst du zumindest in den ersten Monaten vor Ort sein. Ja. Da kommt es ja auch auf die Branche an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in der Aufgabe dieses Werk stilllegen musste, ja, wie willst du sowas remote machen? Dann kannst du nicht die Produktionsmitarbeiter zu dir nach Hause bestellen und da die Trennungsgespräche führen, oder Käufer vom Maschinenpark zu dir nach Hause holen und sagen, ja, lass uns ein paar Bilder schicken und schauen uns das gemeinsam an und dann kaufst du mir den Maschinenpark ab oder auch nicht, ne? Also das Thema Remote, das wird ja teilweise komplett falsch
Ja, das wird
verstanden.
manchmal gehypt und dann wird die sogenannte Realität, was immer das sein mag, ausgeblendet und ja, wir können alles remote machen. Aber es ist halt doch ein Riesenunterschied, weil wir halt Menschen sind, keine Maschinen. Es geht bestimmt für irgendwelche Unternehmensbereiche oder auch mal temporär, dass man irgendwelche Meetings remote durchführt, keine Frage. Aber der menschliche Aspekt, wie du gerade gesagt hast, der geht dann ein bisschen, ja, ein bisschen mehr verloren.
Also nicht nur ein bisschen mehr, ich merke das hier selber, ja. Selbst wenn du vor Ort im Unternehmen bist, dann hast du die formellen Meetings, da sitzen alle am Konferenztisch und dann wird vieles geredet. Aber da traut sich nicht jeder, das zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt, ne? Weil du hast sozialen Konformitätsdruck, du willst da nicht als Querdenker denken, ja. Also was passiert? Die wirklich gehaltvollen Gespräche, die finden dann statt, beim Mittagessen
In
oder
der
danach
Kaffeepause.
beim Bier in der Kneipe oder der Kaffeepause in der Kaffeeküche, ja, so informell. Da kommt vieles rüber. Da setzen sich die Leute zusammen und sprechen. Ja, in der Konferenz reden sie nur und woanders sprechen sie miteinander. Das geht aber auch remote nur bedingt. Ja, du kennst es. Typischerweise haben wir gerade gehabt, du schaltest dich online, machst einen Technikcheck, kannst mich hören, kannst mich sehen, alles gut, Echo drin. Dann arbeitest du deine Agenda runter. Und dann ist es wieder gut, ja. Aber dieses Zwischenmenschliche, der Smalltalk, der dazu dient, erstmal Beziehungen aufzubauen und Emotionen zu festigen und Vertrauen zu bilden, der fehlt. Ja, jetzt kannst du das machen, wenn du dich gut kennst. Dann sagst, komm mal gleich zum Punkt, weil wir haben beides noch anderes zu tun, so und so. Wenn du aber Leute neu kennenlernst oder wenn du heikle Themen hast, wenn du Menschen erstmal durch ein bisschen die längere rhetorische Schleife irgendwo abholen musst, dann geht es meiner Meinung nach wirklich nur von Angesicht zu Angesicht, wenn man sich das blaue Äuglein schaut vor Ort und nur sehr bedingt über
Ja,
Remote.
und dann ist bei Remote natürlich auch die Angst, dass irgendetwas aufgezeichnet wird, ja, und dass man das vielleicht dann gegen den anderen verwenden kann. Und da gibt es einen ganz, ganz tollen Spruch, der heißt, die besten Verträge werden an der Bar oder in der Kneipe vereinbart. Und ich habe früher, wenn wir in Urlaub gefahren sind, also wir machen das heute auch noch, dass wir in Urlaub fahren, da haben wir immer sehr exklusive Urlaubsziele ausgewählt. Nicht, weil wir zu viel Geld hatten, sondern weil wir dort Menschen kennenlernen durften, die, mit denen wir Verträge machen konnten. Das war ein Business-Trip. Und da sitzt du an der Poolbar, unterhältst dich, ey, was machst du, was machst du? Ja, du, da hätte ich mal eine Frage, ja. Und diese Gespräche hätten im normalen Business nie stattgefunden. Ja,
Ja,
kannst du eine E-Mail hinschreiben,
kenne
ich
ich
möchte gerne
auch,
mal den
ja.
Vorstand kennenlernen, ja. Und dann heißt, nee, hat keine Zeit, ja. Aber im Urlaub ist das kein Problem. Ja, also kann ich jedem nur raten, nicht am falschen Ende sparen. Ein teurer Urlaub kann sehr, sehr günstig sein.
Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Man kann quasi sagen, dass in dem Kontext Geld nicht dazu dient, erstmal in Dekadenz zu schwelgen, aber teilweise verschafft dir Geld Zugang zu bestimmten Kreisen, den du sonst nicht hättest, weil diese Kreise sich mit dem Geld eine gewisse Exklusivität erkaufen, wo sie dann ungestört sind. Ja, insofern, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich bin ja ein alter Außendienstler im Vertrieb groß geworden und schon damals hieß es, die besten Geschäfte, die machst du entweder auf dem Golfplatz oder auf der Jagd, je nachdem, was du für eine Altersgruppe vor dir hattest. Und es ist auch heute noch so. Dort, wo genetzwerkt wird in den Clubs und Business Clubs und Verbänden, da ist es oft weit ab von den formellen Settings im Unternehmen. Das ist ganz einfach so, ja, weil Menschen da sich vertraut und ungestört und in einer geschützten Umgebung wähnen.
Das geht natürlich nicht bei jedem Arbeitnehmer oder jeder Arbeitnehmerin und die kannst du dann in dem, ja, Team-Meeting ansprechen und dann trifft man sich, wie gesagt, beim Mittagessen oder vielleicht anschließend beim, in der Kaffeepause oder am Abend in der Kneipe, wie du gesagt hast.
Genau, also ich habe immer meine Sure Fixes mit jedem Einzel. Ich habe meine Meetings mit dem ganzen Team, weil du brauchst beides. Du brauchst eigentlich immer ein Forum, wo du Brainstorming machen kannst und wo du verschiedene Inputs einsammeln kannst. Aber du brauchst auch immer die Möglichkeit, zum 1-zu-1-Gespräch, wo der Mitarbeiter oder Kollege oder Kunde oder Lieferant oder was auch immer über ganz persönliche Dinge sprechen kann, die ihm am Herzen liegen und die er eben nicht vor Dritten besprechen möchte. Deswegen ist beides wichtig, ja.
Wirst du auch manchmal gebucht, wenn es um Unternehmensnachfolge geht? Beispielsweise der Firmeninhaber ist verunfallt oder verstorben, ja, und jetzt ist die Firma kopflos und jetzt dauert es ein bisschen, bis die Nachfolger eingearbeitet sind. Übernimmst du sowas dann auch?
Ja, das ist ein ganz typisches Aufgabengebiet für Interimsmanager. Entweder die Vakanzüberbrückung, weil kurzfristig jemand ausgefallen ist. Hatte letztes Jahr so einen Fall, da ist der Vorstand, war ein sehr guter Mann, sehr lieber Kerl von Unternehmen, an Krebs erkrankt. Dann musste da das Steuer übernommen werden. Das war so ein Fall. Oder auch geplant, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte meinen Laden verkaufen, ich bin jetzt 72, ich habe keine Lust mehr. Ja, such mir mal jemanden, der das kauft und übernimm das. Und von der anderen Seite, der es dann kauft, sagt, okay, ich brauche dich jetzt für die sogenannte Post-Merger Integration. Ja, zwei Unternehmen zusammen zu werfen, das ist ja auch nicht so einfach. Da müssen Dinge miteinander verzahnt werden. Ja, dann plötzlich hast du dann zwei Buchhaltungs-, zwei Einkaufsabteilungen, hast vieles doppelt, manches gar nicht. Das muss alles irgendwie bearbeitet und abgearbeitet werden. Und das ist eine ganz typische Aufgabe für Interimsmanager. Warum? Weil es ein Fachwissen voraussetzt. Ja, wenn du angestellt bist, wie oft passiert es, dass du Unternehmen verkaufst oder zusammenwirfst? Und zweitens mal, wenn es ganz klar zeitlich umrissen ist, dann brauchst du da keinen Manager für immer, sondern halt vielleicht für die Zeitdauer, die es braucht, um dieses Projekt
Musst du
abzuarbeiten.
dich dann, weil du beispielsweise gerade Buchhaltung gesagt hast, musst du dich dann im Detail mit irgendeiner Buchhaltungssoftware oder Vertriebssoftware oder was auch immer auskennen oder delegierst du das dann?
Es kommt auf die Größe des Unternehmens an. Also je größer das Unternehmen, desto größer ist die Chance, dass du da eine Abteilung oder Fachleute hast. Aber ich habe auch schon KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen betreut mit 5 Mitarbeitern. Da musst du dich dann da wirklich selber auch reinarbeiten in die Softwaresysteme und musst vieles neu lernen, mit dem du vielleicht vorher in der Tiefe und Breite noch nie zu tun hattest. Weil da kannst du jetzt nicht sagen, ich nehme dafür für jedes Ding nochmal einen externen Berater, das können die Unternehmen gar nicht bezahlen. In so einer Situation würde auch zu lange dauern. Da muss man dann auch schon mal ran und viel Neues lernen, ja,
Passiert,
passiert.
ja. Ich meine, was zu lernen, das schadet ja nicht. Ja, wenn wir etwas lernen, dann hilft es natürlich auch, unsere kognitiven Fähigkeiten zu erweitern, ja, und beugt auch irgendwie Alzheimer und was ich was vor. Das heißt, du musst immer up to date sein, egal Software und so weiter und so fort. Und dennoch kompetente Entscheidungen treffen. Ist es auch schon mal passiert, dass du eine Fehlentscheidung getroffen hast? Also wo dann jemand zu dir kam, also es ist nicht, dass das Unternehmen dann pleite ging, sondern dass jemand zu dir kam und sagte, du Uwe, denk da noch mal drüber nach.
Ah, das ist eine wunderbare Frage, weil die trifft nämlich genau eine meiner Passionen. Weißt du, das größte Problem ist ja, jeder Manager oder auch bei Politikern noch stärker ausgeprägt, denkt immer, aufgrund seiner Position ist er im Alleinbesitz der Wahrheit und unfehlbar. Und wenn man mit der Attitude rangeht, dann kann man natürlich auch nie mehr zurückrudern, wenn man sich mal irrt. Ja, nun ist es aber so, dass keiner von uns eine Kristallkugel hat, ja, oder der allein weise ist. Ich habe mir angewöhnt, ich sage dann immer Folgendes, ich sage, Leute, ich weiß es nicht. Wir probieren es jetzt mal so, weil wir heute der Meinung sind, das ist die beste Lösung. Und wenn wir feststellen, das klappt nicht, dann haben wir drei Möglichkeiten. Wir können es korrigieren, wir können es rückgängig machen, wir können es sein lassen, wir können was anderes machen. So. Und ich finde, das habe ich übrigens gelernt von einem Bürgermeister in London, wo ich 12 Jahre war. Der hat sich auch hingestellt bei einer Diskussion und gesagt, Leute, das wissen wir alles nicht, ja. Wir probieren es jetzt einfach mal und wenn es nicht klappt, hey, dann können wir es ja ändern. Und ich fand, das ist eine so tolle und elegante Einstellung, ja, weil erstens mal zeigst du bist menschlich und du bist nicht so ein bornierter Typ, der denkt, er weiß alles und kann alles. Und zweitens, man lässt dir hier die Türen offen. Das ist immer so im Leben. Wenn ich zum ersten Mal zu Hause ein neues Gericht koche und es wird nichts, dann koche ich das nächste Mal anders oder lass es sein und koche was
Oder
Leichteres.
gehst du essen?
Und
Oder
im
gehst du
Unternehmen,
essen?
klar. Und klar machst du im Unternehmen Fehler. Zum Beispiel kannst du nicht in jeden Menschen reingucken. Da stellst du schon mal den Falschen ein. Ja? Oder du kaufst beim falschen Lieferanten und das stellt sich danach herein, der kriegst einen beschissenen Service. Ja? Oder du setzt im Markt aufs falsche Pferd. Peter Drucker, der große Management-Guru, hat ja mal gesagt, Erfolg ist, wenn du 51 Mal richtig liest und nur 49 Mal
Oder
falsch
angerufen
liest. Ne?
wirst, weil
So extrem.
ein neuer Job auf dich wartet.
Kunde droht mit
Ja.
Auftrag. Ja, das ist so. Also man trifft auch mal Fehlentscheidungen. Die Frage ist halt immer, wie geht man damit um?
Also ich stelle mir das richtig, richtig spannend vor, weil wenn man Interimsmanager ist, dann benötigt man ja erstmal eine gewisse Grundkompetenz, ja. Dann sich in die ganzen unterschiedlichen Unternehmen einarbeiten zu müssen. Ja, man muss es ja nicht, das machst du ja freiwillig, das ist ja dein Job, ja. Und dich auch dann noch mit Menschen auseinanderzusetzen und auf die einzugehen und denen auch mal vielleicht einen harten Schnitt zu erklären oder Veränderungen darzulegen und die auch einzuführen. Also ich finde das völlig faszinierend, was du da machst. Also es ist nicht so langweilig. Ich stelle mir das nicht langweilig vor, ja. Wenn man so ein Bilanzbuchhalter ist, Entschuldigung, liebe Bilanzbuchhalter, ja, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen ein trockenerer Job als das, was du machst.
Absolut, das ist auch der Grund, warum ich den Job mache. Ja, du weißt nie, was der nächste Tag bringt. Nur eins wird er nicht bringen: Langeweile. Ja, und die Möglichkeit, jeden einzelnen Tag was dazuzulernen und meine Nase in so viele unterschiedliche Branchen und Unternehmen reinzustecken, das ist ein echtes Privileg. Ja, oder auch immer mal woanders zu arbeiten. Ja, ich habe ziemlich viel sehen dürfen von der Welt, weil meine Auftraggeber überall sitzen. Das ist toll. Aber man muss es natürlich mögen. Ja. Du hast keine Kontinuität. Wie in der Selbstständigkeit hast du auch mal Sekt oder Selters. Du musst dich schon mal Neues einstellen. Du bist auch nicht irgendwie Teil von irgendwas. Ja? Wenn du angestellt bist, hast du deinen festen Kollegenpreis. Du hast die Sommerparty, du hast die Weihnachtsfeier, du gehörst dazu. Das tust du als Externer nur
Ja,
sehr
dafür hast du aber
bedingt.
auch hier und da ein bisschen Langeweile. Ja, das muss man auch sagen. Finde ich jedenfalls. Also angestellt sein wären.
Es muss
Ja,
einem halt liegen, ja. Es hat
genau.
beides Vorteile, ne? Es muss ja einfach liegen.
Aber du hast ein Netzwerk wahrscheinlich durch deine ganzen Aufträge, die du hast und hattest, ja. Da kannst du jederzeit irgendwo drauf zurückgreifen. Das ist doch spannend.
Ja, natürlich, ein Netzwerk bleibt nicht aus. Ich mache das jetzt seit 35 Jahren und seit 35 Jahren bin ich passionierter Netzwerker und pflege das auch. Insofern hast du da immer irgendwas am Laufen oder kannst dich mit jemandem austauschen oder wenn du mal Hilfe brauchst, weil du nicht Fachmann in allen Gebieten sein kannst, kannst du auf dein Netzwerk zurückgreifen oder auch ganz einfach mal Leute zusammenbringen. Ja? Hier ist einer, der möchte ein Unternehmen verkaufen, hier ist einer, der möchte investieren, die kannst du zusammenbringen. Ja? Hier hat einer ein neues Produkt, braucht aber noch irgendwie Entwicklungshilfe, dann kennst du aber da einen, der ist gut in Research und Development, dann bringst du die zusammen. Und das macht dann auch Freude. Und ja, also ich trenne da auch gar nicht privat und Geschäft. Das ist für mich mittlerweile eine große amorphe Masse, weil ich eigentlich das liebe, was ich tue und mir auch gar nichts anderes vorstellen
Das,
möchte.
man nennt es Berufung. Also das ist kein Job für dich, das ist auch keine Arbeit, sondern ein Beruf. Jedenfalls kommt das so hier in dem Gespräch jedenfalls. Ich hoffe auch richtig im Podcast nachher rüber. Und der Beruf kommt ja von Berufung. Das heißt, das ist keine Arbeit. Da steht man morgens nicht auf und sagt, oh Gott, was ein scheiß Tag. Ja. Sondern, ey, was wird der neue Tag mir bringen? Ja, ein neuer Tag ist eine neue Chance. Nicht jeden Tag, nicht jeden Tag. Ja, okay. Ja, leicht übertrieben, aber mehrheitlich sollte es so sein. Du hast gerade privat gesagt, was, du hast Familie?
Ja, ich habe eine sehr liebe Frau, eine sehr liebe Tochter und zwei sehr liebe
Und
kleine
zwei.
Hunde.
Sagt die Tochter zu dir Onkel oder Opa? Ich meine, Papa, nicht Opa. Papa, weil wenn du öfters unterwegs bist, dann, freudscher Versprecher, ich bin Opa, ja. Sagt dann die Tochter zu dir Onkel oder Papa, weil du ja so oft unterwegs bist.
Ja, die sagt dann manchmal zu meiner Frau, wer ist denn der Mann, der wieder zu Besuch
Da war wieder der fremde Mann und hat geklingelt. Den kenne ich gar nicht. Da geht dir da manchmal was verloren? Also, Ich habe früher für eine Fluggesellschaft gearbeitet. Wir haben dort das Buchungssystem programmiert, ja. Und da waren also ich und mein damaliger Geschäftspartner, wir waren halt ungefähr einmal, ja, jeden Monat, eine Woche waren wir irgendwo unterwegs, ja. Und das war schon schwierig. Also für die Familie war das schwierig.
Naja, in unserem Fall ist es so, ich habe meine Frau kennengelernt, als ich in dem Beruf war.
Hat sie gewusst, was sie für ein
Sie
Päckchen
war eine
kauft, oder
Kundin.
was?
Sie wusste genau, was sie einkaufte. Sie war nämlich eine Kundin von mir, die hat mich auch geholfen, mich gerufen, um mir mit ihrem Unternehmen zu helfen, Familienunternehmen. Und ich bin da geblieben. Also, wir haben uns so kennengelernt. Meine Tochter kennt
Kriegst du
es
noch
auch nicht
Gehalt?
anders.
Kriegst du noch Gehalt
Es
von
hat aber
deiner
auch.
Frau? Ist das schon erledigt?
Mittlerweile naturalische
Also
Gegengeschäfte.
stehst nicht mehr auf der Gehaltsliste drauf.
Aber es hat auch Vorteile, Uli, weil zum Beispiel dadurch, dass du dann sehr oft weg bist, erlebst du die gemeinsame Zeit viel intensiver und du nutzt die viel mehr, ja, weil du sagst, komm, jetzt am Wochenende sind wir alle da, wir machen was, wir unternehmen was. Ja, und dann bist du dir dieser wertvollen gemeinsamen Zeit viel, viel bewusster. Ja. Aber, und das ist auch die andere Seite als Interim, du hast natürlich auch mal durch ein paar Monate, wo du zu Hause bist, weil es ist nicht immer so, dass sich ein Mandat, ein Projekt nahtlos an das andere anschließt. Hast du durchaus mal auch 3 oder 6 Monate, wo du zu Hause bist und dich selber vermarktest und dann die ganze Zeit bei der Familie bist. Also auch da ist es ein guter Mix und es hat seine Vorteile und seine
Ja, solange die Tochter
Herausforderungen.
nicht fragt, Papa, wann hast du denn wieder einen Auftrag? Du bist jetzt schon so lange
Genau,
zu
wann bist du
Hause.
wieder weg, dass es hier sturmfreie Bude gibt? Ja.
Vermarkten, wie kommt ein Interimsmanager an seine Kunden?
Ah ja, das ist die Million-Dollar-Question. Ja, wenn ich das so richtig universell beantworten könnte, dann wäre ich vermutlich reich und berühmt. Es gibt im Prinzip drei ganz oder vier typische Wege. Traditionell kommt der Interimsmanager über sogenannte Provider an seine Jobs. Ein Provider ist im Prinzip ein Personalberater oder Personalvermittler, der aber nichts anderes macht, als Interimsmanager zu vermitteln. Ja. Der hat die Kontakte zu den großen Konzernen und zu den Kunden und kennt seine Interimsmanager, von denen hat er eine bestimmte Anzahl, ein paar hundert oder ein paar tausend in seinen Büchern und bringt dann die richtigen Leute zusammen. Der zweite Weg ist über Plattformen. Das ist gerade in den letzten 5, 6 Jahren so hochgekommen. Da gibt es sehr viele Internetplattformen, wo Unternehmen schauen und wo sich Interimsmanager dann dort anbieten. Hat den Vorteil, dass es für den Kunden ein bisschen günstiger wird, weil die Vermittlungsprovision wegfällt. Ja, das entwickelt sich, das ist noch nicht so die traditionelle Schiene. Und dann gibt es natürlich, wenn man es lange macht, das eigene Netzwerk. Ja. Also ich habe dadurch, dass das über 30 Jahre macht, natürlich einige Kunden, die immer mal wieder anrufen und sagen, ja, du kennst unseren Laden ja und wir sind ein eingespieltes Team, wir hätten da wieder ein Thema. Hast du nicht Lust? Kannst du das darstellen inhaltlich? Da kommt man zusammen mitunter auch der Empfehlung. Ich persönlich mache sehr, sehr viel auf LinkedIn. Da werde ich regelmäßig mal angesprochen oder auch engagiert, weil man mich da sieht und lesen kann, was ich mache und auch die Referenzen einsehen kann. Also es sind so die drei, vier typischen. Ich glaube, im Augenblick ist noch das Stärkste wahrscheinlich das, was über die Provider läuft. Man spricht so, dass die Hälfte der Interimmandate über diese Provider zustande kommt.
Ja, jetzt ein Medium hast du jetzt komplett vergessen.
Oh, welches denn?
Podcast. Deshalb sind wir hier.
Natürlich, genau, der Podcast. Ja, zählt vielleicht so in meinem Verständnis, ich bin ja so ein Technophob, packe ich alles unter Online und Internet,
Ah,
ja. Podcast,
okay.
Vlog, wie man es alles nennen will, aber klar, deswegen sind wir beide auch hier.
Deshalb sind wir beide hier. Wenn jetzt ein Unternehmen einen Interimsmanagerin sucht, und der Provider, der Leute vorschlägt, wird dann sofort eine Entscheidung getroffen, also natürlich mit ein bisschen Nachdenken, ja, oder werden da zwei, drei, vier Leute zu einem Art Bewerbungsgespräch eingeladen? Wie ist das?
Also ein Unternehmen, das Interimsmanager sucht, schaut sich natürlich auch mehr als einen Kandidaten an. Ne? Weil wenn du nur einen anschaust, ist der schlechteste und der beste gleichzeitig. Es macht ja erst der Vergleich, der dir dann sagt, okay, so und so sind die einzuordnen. Das kann von einem Provider sein, die mehreren Kandidaten, und es kann auch sein, dass drei oder vier Provider eingeladen werden, jeweils einen Kandidaten zu präsentieren. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber wenn du den Einstellungsprozess als solchen meinst, der ist im Interimsbusiness deutlich schneller als bei einer Festeinstellung. Ja. Ich habe es ganz oft gehabt, da wurde ich bereits im ersten MS Teams Gespräch, das hat man eine Stunde angesetzt und ich bin nach 20 Minuten eingestellt worden. Nicht, weil ich jetzt der größte, schönste überhaupt bin, sondern man hat festgestellt, das passt alles. Und du hast ja dann auch kein großes Risiko als Kunde, denn Interimsmanager sind tatsächlich, ich nenne jetzt immer die modernen Tagelöhner, wir sind täglich kündbar. Ja, muss auch so sein, wenn es nicht funktioniert oder wenn der Laden schief geht oder wenn er verkauft wird oder wenn sich irgendwas ändert, dann willst du natürlich dann nicht jahrelang oder monatelang gebunden sein. Deswegen hast du auch überschaubares Risiko, wenn es nicht klappt. Dann sagst du deinem Dienstleister halt, ja, okay, komm, beenden wir das Mandat. Und von professionellen Interims wird es auch verstanden, da ist auch keiner böse. Und für Kunden ist es ein Vorteil. Und insofern werden da die Entscheidungen sehr schnell getroffen.
Okay, also es gibt keine Bewerbungsgespräche, dass man sagt, kommt mal da alle her, ihr drei, vier Interimsmanager, Managerinnen, wir setzen uns mal zusammen und dann schauen wir mal, wer uns am besten gefällt. Das sowas passiert in der Regel nicht.
Das nicht, nein. Also so ein, wir nennen das Beauty Contest, wo dann alle gleichzeitig im Raum sind und ihren Pitch machen, das gibt's da nicht, nein.
Also, weil ich stelle mir das jetzt so vor, das hat einen, ich hab ja keine Ahnung davon. Ja, ich stelle mir das mal richtig, ja. Weil du gerade Pitch gesagt hast, wenn jetzt ein Unternehmen, dem drückt jetzt irgendwo der Schuh, ne, irgendwie Verbesserungsbedarf, stellst du dann gleich irgendeine Lösung vor, dass du sagst, okay, ich könnte mir vorstellen, dies oder jenes, oder sagst du, tut mir leid, das kann ich gar nicht, weil ich habe gar keinen Einblick bis jetzt.
Also es wäre hoch unseriös, wenn ich gleich mit der Lösung komme. Das wäre ungefähr so, wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt sagt, Herr Rimbo, schön, dass Sie da sind. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin der Dr. Meier, ich habe in Padua studiert. Ich habe die modernsten Pharmazeutika. Möchten Sie es lieber in Flüssigform oder in Pillenform? Ja? Weißt du, das ist komisch, ja, würde jeder sagen, wie schräg, aber die 90% aller Verkäufer dieser Erde gehen genau so vor. Ja? Dabei musst du doch erstmal Fragen stellen, um überhaupt zu begreifen, was ist denn da los? Und dann gibt es ja nochmal einen Unterschied, weil meistens ist es so, der Kunde beschreibt ein Problem, von dem er denkt, das wäre es, und dann kommst du als Interim rein und stellst fest, nee, nee, der hat eine ganz andere Baustelle. Das war nur eines der Symptomen, ja, oder der hat zwar dieses Problem, aber dabei hat er auch noch 28 andere. Ja. Nee, da musst du ganz viel Fragen stellen und dann erstmal nach auch ganz offen sagen, traue ich mir das zu? Inhaltlich, fachlich und passe ich da rein. Ja? Zum Beispiel, ich passe wirklich nicht in irgendein Start-up-Unternehmen von der Kultur. Das ist nicht meine Welt und da würde ich denen nicht helfen können. Ja? Ich bin eher so in den größeren Mittelstand und Konzernen zu Hause. Da weiß ich, wo ich hingucken muss und was zu tun ist und wie ich mich da bewege. Und da musst du auch gucken, ob der kulturelle Fit passt. Ja? Und jeder, der da beim ersten oder zweiten Gespräch dann sagt, das und das schlage ich vor als Lösung, da wäre ich als Kunde höchst skeptisch.
Wenn jemand aufgrund dieses Podcasts sagt, oh, der Uwe, der Herr Rambo, der könnte für uns interessant sein, Herr Rambo, wie kann er dich kontaktieren?
Ja, ist ganz einfach. Also ich bin auf LinkedIn komplett zu finden. Da steht gleich meine Telefonnummer und meine E-Mail drin. Ich habe eine Homepage, da kann man mich kontaktieren. Und eins habe ich von meiner österreichischen Frau gelernt, einen Spruch, der mir sehr gut gefällt. Die sagen in Österreich immer, beim Reden kommen Leute zusammen. Ja? Immer erst mal reden. Ja? Ich will keinem was verkaufen, ich will nur mal reden und dann sage ich auch, ob ich das kann oder nicht. Ich gebe auch gerne mal Tipps oder vernetze Kunden mit jemandem, die vielleicht besser helfen können. Aber muss ich erst einmal austauschen, um zu sehen, ist denn Interim überhaupt die richtige Lösung? Vielleicht braucht er auch was anderes. Es gibt ja auch Unternehmensberatung, das ist eine andere Disziplin. Ja, das kann sein, dass er eher eine Beratung braucht oder dass er eher im technischen Bereich was verändern muss. Das muss nicht immer ein Interimsmandat sein. Das ist nicht die alleinige Lösung für jedes unternehmerische Problem. Ja. Und insofern am besten immer mal ganz unverbindlich sich miteinander austauschen. Und dann kommt man in der Regel sehr viel weiter. Das ist nicht bei mir nur so, das machen auch viele andere Kollegen. Und das ist, glaube ich, die beste Empfehlung, die man Kunden geben kann, die einfach mal hören möchten, was sagt denn ein anderer zu meiner aktuellen Situation und was würde der mir raten?
Und die Webseite vom Uwe ist natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Genauso auch wie die anderen Social Links, wie LinkedIn hast du schon gesagt. Und was hast du noch für Kanäle, wo man dich
Ja,
antreffen kann?
LinkedIn, Xing, Facebook. Ja, also LinkedIn ist eigentlich in meiner Branche unter Professionals das Medium der Wahl. Man findet mich aber auch auf Xing und man findet mich auch auf Facebook.
Wenn du, lieber Uwe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, einen Tipp, den sie vielleicht in den Alltag einbauen können, welchen Tipp könntest du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen geben?
Ja, um es mal mit den Worten meines ersten Chefs vor über 40 Jahren zu sagen, nur redenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Im Unternehmen herrscht oft so viel an Gedankengut, aber es wird nicht ausgesprochen. Du musst natürlich mal deine Probleme thematisieren. Und erst wenn man sie thematisiert, formuliert und jemanden teilt, kann man sie angehen, denn etwas, was nicht ausgesprochen ist, von dem wissen nicht alle und dann kann man es auch nicht lösen. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Umgang mit Mitarbeitern. Man soll doch mal sagen, dass die gut sind, dass die einen tollen Job machen. Ja? Das ist nicht so wie bei dem Schwaben, den seine Ehefrau fragt, liebst du mich denn noch? Sagt er, ihr habt die für 30 Jahre geheiratet. Wenn sie mal was ändere, dann tät ich das sagen.
Ich bin ja noch da. Liebst du mich, Schatzi? Ja, du, ich bin noch da. Ja, das solltest du mir mal sagen, dass du mich liebst. Hey, ich bin noch da. Wenn ich nicht mehr da bin, weißt du, dass es nicht mehr so ist.
Ja, also immer reden und das gilt nicht nur für Probleme, sondern auch den Mitarbeitern mal ein nettes Wort sagen, und dann findet sich da meistens auch ein Ansatz und eine Lösung.
Ja, und auch vielleicht mal die 5 gerade sein lassen und nicht immer alles auf die Goldwaage legen.
Richtig, ja. Perfekt ist keiner und das sollte man sich immer selber auch auf die Fahne schreiben, bevor man andere kritisiert. Keiner ist perfekt.
Ja, das wissen die meisten Leute, aber das wissen die Leute. Also irgendwie geht's, irgendwie sind die Menschen oftmals Fehler oder Schuld, kann man ja nennen, wie man möchte, ja. Beim anderen aber bei sich selbst nicht, gell. Sind wir spannend.
Ja, ein guter Freund von mir, der hat gesagt, also die meisten Leute sind ja unendlich kritikfähig, solange es sich um uneingeschränktes Lob handelt. Ja, aber ja, oder sind aktiv kritikfähig, das heißt, sie können sehr gut kritisieren, aber mit der passiven Kritikfähigkeit sieht es dann schon ein bisschen anders
Ja,
aus, ne?
und zum Wort Kritik. Kritik hat in Deutschland in den letzten Jahren einen ziemlich negativen Beigeschmack bekommen, negativen Charakter. Kritik, in meinem Verständnis, ist sehr, sehr positiv, wenn sie denn fundiert ist. Denn nur durch eine kritische Äußerung kann man vielleicht sich selbst verbessern. Kann man sagen, du, dein Podcast, da würde ich dies oder jenes machen. Oder bei dir beim Arbeiten, ich würde dies oder jenes ändern. Ja? Denk mal drüber nach und dann muss man auch die Fähigkeit haben, darüber mal nachzudenken und vielleicht auch mal fremde oder andere Meinungen mal, ja, drüber nachzudenken und auch mal annehmen. Tipps von anderen.
Ich sehe das genauso. Erstens kommt es immer darauf an, was man sagt. Und in Deutschland ist das Wort Kritik so negativ belegt, aber ich denke da immer an einen Theater- oder Restaurantkritiker. Der ist ja nicht dazu da, um das Ding zu zerreißen, sondern um es zu beschreiben. Ja? Und zu sagen, das Restaurant ist toll, weil es hat einen schönen Ausblick, aber die Bratwurst schmeckt ein bisschen fettig. Ja? Und das Theaterstück war sehr schön, aber das Bühnenbild, das hätte noch ein bisschen opulenter ausfallen dürfen. Ja? Und im Geschäftsleben ist Kritik oft so, ja, wir haben Feedback und das Feedback besteht jetzt da mal, den anderen zu zerlegen. Ja? Da müssen wir als Gesellschaft besser werden. Wir haben natürlich in Deutschland so ein kulturelles Problem. Ja? Wenn du in den USA bist, die loben sich gegenseitig. Teilweise denkst du, die ziehen schon Schleimspuren, aber die schätzen halt ganz anders den Menschen und das Team. Ja? In Deutschland hast du dieses nett gemeckert, ist genug gelobt. Ja? Ja. Und da müssen wir auch als Führungskräfte in der Gesellschaft an uns arbeiten. Gerade jetzt, wir haben ein ganz neues Thema in den letzten Jahren, den Fach- und Führungskräftemangel. Und wenn du da die Leute noch nach Gutsherrenart von oben runter behandelst, wie das in den 60er Jahren der Fall war, dann hast du bald keine mehr, die du irgendwie behandeln kannst, Man muss die Leute halt anders behandeln, anders mit ihnen umgehen und da ist auch eine große Lernkurve und viel Lernbedarf.
Das Spannende dabei ist, ich habe ja im Moment viele Menschen, die aus dem Bereich Business, im Bereich Business tätig sind, die sagen alle genau das Gleiche. Wir haben ein Kulturthema. Ein Kulturthema, wie gesagt, solange ich hier bin, liebe ich dich, ja, so im privaten Bereich, oder dass Kritik negativ besetzt ist, dass man das nicht offen äußern kann, dass man oder jemand lobt, ja, geh mal irgendwie in ein Geschäft und sage zu dem Verkäufer oder Verkäuferin, herzlichen Dank für die gute Beratung. Der schaut dich völlig versteinert an. Ja, das ist, was ist jetzt passiert? Ja. Und wo ist der Haken? Ja. Und
Ja.
das ist etwas, was wir ein bisschen ändern dürfen. Und zum Thema Kritik nochmal, was nutzt es mir denn, wenn mir jemand ins Gesicht lügt? Und zwar mit einer diplomatischen Antwort. Ja. Das ist für, also diplomatische Antworten finde ich immer ein bisschen, hat was mit Lüge zu tun. Ja. Oder Unwahrheit oder Verschweigen. Ja, das ist für mich negativ besetzt, weil dann kann ich mich nicht verbessern. Wenn jeder sagt, oh, das machst du super, ja, dann ja, wo ist jetzt mein Verbesserungspotenzial? Ja, das kann nicht sein.
Eben.
Ja. Perfekt gibt es nicht. Es gibt nichts in der Natur, was perfekt ist, und sonst gäbe es keine Evolution. Und nur dann können wir uns verbessern. Also Tipp nach draußen, wenn ihr Kritik übt, dann bitte nicht du bist, sondern dein Verhalten ist. Das ist ein Riesenunterschied, ob man sagt du, also den Mensch persönlich, oder das Verhalten vielleicht ja, kritisiert. Und der, der kritisiert wird, sollte vielleicht mal drüber nachdenken. Einfach mal einen Schritt zurückgehen und mal drüber nachdenken, wie wirkt das, wenn ich das, wenn ich jemand so anspreche oder wenn ich mich so verhalte, könnte es da sein, dass ich da was ändern kann, um das Ganze zu erleichtern, zu verbessern. Am Schluss haben wir ja alle was davon.
Ja, sehr weise Worte. Ich erinnere mich an meine Zeit bei der Bundeswehr. Da gab es eine Regel. Du durftest eine Beschwerde erst einreichen, wenn du 24 Stunden drüber geschlafen hast. Ja? Weil manches wird in der Hitze des Gefechts gesagt und gemacht. Und das ist mir auch schon selber passiert und passiert mir hier und da auch noch. Ich bin ja auch nicht perfekt. Was man dann nachher bereut, wo man denkt, das hast dich da aufgeregt, das war ein Sturm im Wasserglas, ja. Im Nachhinein hättest du einfach cool drüber weggesehen oder gelächelt und ein, zwei Fragen gestellt, wäre es auch gut gewesen. Ja, ist immer leichter gesagt als getan, aber trotzdem soll man nie versuchen, das zu verbessern und nie aufgeben, an sich zu arbeiten.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir, lieber Uwe, dass du dich heute für diesen Podcast zur Verfügung gestellt hast. Haben wir irgendetwas vergessen?
Nein, aber es war so toll, mit dir zu plaudern. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang austauschen.
Ja.
Insofern auch an dich vielen Dank für dein Interesse an dem Thema Interimsmanagement und für unser nettes Gespräch. Und ja, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast.
Vielen lieben Dank und ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ihren Nutzen daraus ziehen können aus diesem Podcast, dass du entsprechend auch kontaktiert wirst. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hoffe, dass jede Woche eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt oder gesund seid oder gesundet. Und ja, mein Name ist Ulrich Eckhardt. See you, bye bye und
der Uwe verabschiedet sich und bedankt sich nochmal herzlich für diesen Podcast. Tschüss, Uli.
Servus. Tschüss.